Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 331 des Computer Club 2 Audio. Bitte wundern Sie sich nicht, dass ich jetzt hier die Ansage mache, unser geschätzter Kollege Back ist noch leider nicht aufgetaucht und nicht auffindbar im Moment. Deswegen machen Wolfgang Rudolf und ich das eben als Duo.
Also, ich begrüße Sie natürlich auch ganz herzlich und nicht, dass Sie meinen, der Wolfgang Back sei jetzt in der Woche verschwunden, sondern wir haben die Folge 330 und 331 vereinbarungsgemäß an einem Tag aufgenommen und also keine Sorge, da ist nichts passiert. Es kommt eben im Leben manchmal etwas dazwischen und so wird es auch hier sein.
Ja, das wollen wir mir auch verzeihen, denn wir werden ihn ja später in der Woche, in der Produktionswoche noch sehen, wenn wir die nächsten TV-Sendungen produzieren.
Mhm. Wollen wir ihn dann verhauen, weil er nicht da war?
Nö, ne? Warum soll man ihn verhauen? Wir werden ihm mal tief in die Augen schauen und sagen, wo warst du? Dann werden wir ja wissen, was denn los war.
Gut, das werden wir dann schon wissen, ja. Ja, manchmal
du
ist...
Du wolltest dir ein neues Auto kaufen.
Nee, will ich nicht. Ich bin seit 2 Jahren dabei und will ein neues kaufen, aber ich finde keins. Entweder es sind zu protzig oder sie brauchen zu viel Sprit oder es ist alles maßlos übertrieben oder die Verkäufer sind zu arrogant. Es gibt ja Firmen, deren Stern müsste wirklich langsam mal sinken, denn sowas von Arroganz habe ich lange nicht mehr erlebt. Es gibt schon Autos, mit denen ich liebäugle. Aber meine Vision ist eine ganz, ganz andere. Ich habe immer gesagt, Mensch, Elektroauto, schmeiß doch die alten Benzinkarren weg. Aber was machen unsere großen Autogiganten weltweit? Sie basteln da einen Elektromotor rein, sind ganz stolz, dass die Dinger jetzt über 300 PS haben und kommen damit 30 bis 50 Kilometer weit mit einer Akkuladung. Das ist doch Schwachsinn. Ich habe immer gesagt, Mensch, nimm doch 2 oder 4 Elektromotoren, bau die direkt in die Räder ein und nimm ein hochredundantes Computersystem und ein paar Akkus und da hast du alles, was du willst. Du brauchst keine Kardanwelle, du brauchst kein Getriebe, du brauchst keine Steckachsen. Du brauchst für die Rekuperation viel, viel weniger technischen Aufwand, um beim Bremsen die Energie zurückzugewinnen und alles das und alles andere, ASB und ABS und wie der ganze Krempel da heißt, das wird ja sowieso alles elektronisch gemacht. Heute schon, aber mit dem Elektroauto ist es viel besser. Jetzt bin ich auf etwas gestoßen und da habe ich gedacht, Mensch, Träume werden doch noch wahr. Dieses Auto, das heißt Kuhschnabel. Ja gut, auf Dänisch heißt es Kuhbeek. Also Kuh wie der Buchstabe und dann B-E-A-K. Und das ist Eco-Beek oder Eco-Move heißt die Firma. Und das ist ein vollkommen neues Konzept. Der hat wirklich 2 Motoren. Sieht ein bisschen jucksig noch aus, okay, ist ein Start-up-Unternehmen, nur junge Leute da drin, werden vom dänischen Staat gefördert. Und also 2 Motoren vorn in den Rädern drin. Der Boden besteht aus Akkus und zwar modular. Ich kann 1 bis 6 Akkuzellen da nehmen. Ja, und das war eigentlich schon alles. Der Rest ist Computerkram. Gut, die Türen, das ist voll elektronisch. Ich kann 1 bis 6 Sitze da drin haben, so wie ich eben gerade will. Und jetzt kommt's aber. Dieses Auto kann bis zu 300 Kilometer voll elektrisch fahren. Bei einer Spitzengeschwindigkeit von 120 Kilometer pro Stunde. Es wiegt 425 Kilo ohne Batterien. Und je nach Batteriebestückung dann eben entsprechend mehr. Und es hat 75 Kilowattstunden mit diesen beiden Motoren. Ein bisschen mehr, das ist so eine krumme Zahl. So, es sieht schön aus. Ein bisschen Ähnlichkeit so mit Mini oder so etwas. Aber man sollte sich das einfach mal ansehen. Also im Internet einfach mal suchen, in die Suchmaschine eingeben. Q-B-E-A-K. Oder Eco-Move und dann kommt man schon dahin, bekommt auch Bilder von einem blauen oder ein Cabrio sogar. Also ein tolles Konzept, toll neu und schon dieses Jahr im Herbst sollen die ersten Fahrzeuge auf die Straße kommen.
Weißt du, welche Akkutechnologie die verwenden in dem
Flugzeug? Nee, habe ich nicht rausgefunden. Hätte mich ja auch interessiert. Aber ich vermute schon mal, dass es Lithium-Ionen ist, denn im Moment ist das die Technologie, die für solche Sachen am weitesten entwickelt ist. Ja,
naja, die Forscher sind ja schon weiter, aber die kriegen es leider noch nicht so hin, dass die sicher werden in Autos.
Ja, in der Serie.
Also Lithium-Sauerstoff oder
ja, sowas. In der Serie haben wir sie einfach noch nicht drin. So, jetzt kommt aber noch etwas. Ich habe mir mal angesehen, was dieser Elektrosmart, der 150 bis 180 Kilometer weit fahren soll mit einer Akkuladung, was der kostet. Der liegt so von 15.000 bis 17.000 Euro. Man kann natürlich noch unendlich viel dazu kaufen. Nur das Problem ist, ohne Akku. Nur ein Elektroauto ohne Akku, das ist genauso wie ein Kasten Bier ohne Inhalt. Ich muss monatlich 50 Euro Leihgebühr für den Akku zahlen. Ich zahle zwar keine Steuern, jetzt für die ersten 10 Jahre, und zahle aber dann an Mercedes, an Smart Steuern. Das finde ich also irgendwo pervers. 600 Euro im Jahr Leihgebühr für einen Akku. Und da habe ich natürlich ganz genau hingeguckt, was der Kubik da macht, dieser Kuhschnabel. Der soll... Das habe ich erst rausbekommen, nachdem ich ganz tief gebohrt habe, um die 22.000 Euro kosten, ist ein happiger Preis, aber inklusive Akkus und keine monatlichen Zusatzkosten. Das Teil kann ich dann tatsächlich zu Hause an der Steckdose aufladen oder irgendwo unterwegs. Es gibt ja auch kostenlose Elektrosteckdosen, so in einigen Großmärkten, Supermärkten oder so etwas. So, das finde ich eine ganz, ganz tolle und ganz, ganz ehrliche Sache. Sicherheitstechnologie laut Angaben des Herstellers ist an alles gedacht und alles gemacht. Es soll wohl die Sicherheitstests bestehen, so nach den ersten Versuchen. Das muss man natürlich abwarten. Da kann man nicht unbedingt nur dem Hersteller trauen, sondern da müssen wir dann schon mal sehen, wenn der ADAC eventuell solche Dinger gegen die Wand fährt oder irgendwelche seriösen Institute, und dann mal gucken, was die für eine Meinung haben. Aber die Idee ist erstmal da. Und das Fahrzeug ist einfach nur gut.
Und man muss ja mal schauen, wenn es ein Startup ist, wie du sagst, wie die eine Massenproduktion finanzieren können denn.
Ja gut, der dänische Staat steht dahinter. Man muss natürlich wissen, in Dänemark kann man für Elektroautos je nach Art und Größe bis zu 30.000 Euro Steuerersparnis bekommen. Das ist also das höchste weltweit überhaupt. Also die tun etwas. Die haben ja auch sehr viel und sehr früh angefangen, mit alternativen Energien zu arbeiten. Die haben natürlich Wind und die haben Meer und die haben viele Windräder. Also da setzt man sich die grüne Energie ganz, ganz deutlich vor das Zugpferd und die saubere Umwelt. Und ich denke, dass die auch daran interessiert sind, hier etwas zu machen, denn dänische Autos gibt's ja nicht mehr. Und wenn das ein neuer Exportschlager werden würde. Ich kann mir so ein Auto gut vorstellen, damit durch die Gegend zu fahren.
Klingt sehr interessant.
Denn 300 Kilometer ist eine tolle Sache. Mittlerweile denken sie sogar an einen Range Extender, der mit einem Benzinmotor betrieben werden soll. Also wer es gar nicht lassen kann, der kann dann noch einen kleinen Benziner da rein gemurkst bekommen, gebaut bekommen wahrscheinlich. Sehr sachlich, seriös, nicht so wie ich das despektierlich herauslasse. Und um dann mal so 800 Kilometer in Urlaub fahren zu können. Aber
der wird dann im Prinzip den Akku laden wahrscheinlich.
Ja, darüber kann ich aber
der
noch
hätte
nicht.
Keinen, der hätte wahrscheinlich keinen Fahrstrang, sondern einen Generator.
Nee, überhaupt nichts. Also der ist dann genau das Gegenteil von dem, was wir heute haben. Wir haben heute ein Auto mit Fahrstrang und drum und dran. Da wird ein Elektromotor dazwischen gebastelt. Und bei dem ist es andersherum. Da hat man einen Benzinmotor, der einen Generator treibt und der macht den Strom. Und das Auto bleibt aber das pure, nackte, richtige Elektroauto.
Sind das in der Bauweise auch sinnvoll?
Ja.
Hört sich gut an. Ja. Vielleicht sollte man das zum Computer-Club 2 Firmenwagen machen.
Ja, das wäre eine Sache. Also du kannst dir den heute schon reservieren lassen, zahlst 270 Euro, die müssen hinterlegt werden. Und dann bist du mit dabei, sobald die ersten ausgeliefert werden.
Das ist eine Überlegung, weil das ist ein bisschen zu viel, ich meine, das ist noch zu neu.
Ja, also im Bereich Auto tut sich ja etwas. Irgendwann werden unsere Autos ja wahrscheinlich autonom fahren. Google ist auch
das
hier.
Das wird doch Zeit.
Ja, Google ist auch
also
hier.
Also wenn du hier dabei durch die Stadt fährst und siehst die Leute, die hinterm Steuer sind und versuchen, die anderen von der Straße zu schubsen oder einen Kleinkrieg auf der Straße anzufangen. Da wünscht man sich doch, dass die Autos autonom fahren würden.
Ja, ich meine, dass die Instinkte, die lassen sich nicht so in kurzer Zeit besiegen. Und der Mensch besteht ja nun aus sehr, sehr vielen Instinkten. Jagdtrieb, Verteidigung, Kampf, Angriff, Hinterlist, Heimtücke.
Genau.
Also, naja, vielleicht hast du recht, so viel Spaß wie mir Autofahren auch immer noch macht, aber möglicherweise wäre es sicherer, wenn Maschinen fahren würden. Google hat ja...
So wie zum Beispiel...
Ja, Google genau. Hat ja so ein...
Du wolltest ja die Google-Geschichte erzählen.
Ja, so ein Roboterauto schon seit Jahren fahren, und zwar im US-Bundesstaat Nevada haben sie eine Lizenz bekommen, dass das Ding autonom fahren darf. Gut, begleitet von einem Menschen. Aber sie haben mittlerweile 500.000 Kilometer oder knapp 500.000 Kilometer autonom und unfallfrei gefahren. Und das ist doch eine Nummer im normalen Verkehr, also nicht irgendwo auf dem Idiotenplatz abgesperrt oder so. So, sie sind immer zu zweit gefahren, also zwei Autos gleichzeitig. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht hatte eins Angst, aber auf jeden Fall wollen sie das jetzt aufbrechen und wollen jetzt die Autos in den nächsten Schritt tatsächlich vollkommen allein fahren lassen. Es sitzt immer noch ein Mensch drin, der muss aufpassen, dass die Maschine keinen Mist macht. Obwohl, später wird es dann mal wohl umgekehrt sein. Also es ist ein ganz, ganz großer Schritt in eine Zukunft, die mit Sicherheit, davon bin ich überzeugt, mehr Sicherheit für uns Menschen, für uns Autofahrer und wahrscheinlich auch für die, die außerhalb des Autos sind, Radfahrer, Rollerfahrer, Motorradfahrer, Fußgänger. Denn das Auto lässt in der Aufmerksamkeit nie nach. Natürlich gibt es ganz viele rechtliche Fragen zu klären. Was passiert, wenn ein Auto einen Menschen anfährt, Schaden bringt oder sogar tötet? Man kann das Auto ja nicht ins Gefängnis stecken, kann man schon, aber das wäre ja nun blödsinnig bis zum geht nicht mehr. Aber wer wird bestraft? Der Hersteller des Autos, der Besitzer des Autos, der transportiert wurde oder wer? Also da muss man schon kräftig darüber nachdenken und die Juristen haben eine ganz, ganz schwere und große Aufgabe vor sich, um hier, bevor diese Autos auf die Menschheit losgelassen werden, für rechtliche Klarheit zu sorgen.
Aber ähnliche Probleme kennen wir doch von den Anfängen der Robotik, als die ersten Roboter in die Werkshallen einzogen. Da sind genau die gleichen Diskussionen gelaufen.
Ja, ich denke...
Was passiert, wenn der Roboter einen verletzt oder sowas? Heute ist der Roboter ein Arbeitsmittel und wird rundherum abgesperrt, sodass im Normalfall, wenn einer sich normal verhält, ihm nichts passieren kann. Wenn er dann eben in diese Roboterkabine reingeht und wird verletzt, dann ist nicht der Roboter schuld, dann ist er selber zu dumm gewesen.
Ja. Ich denke, man kann vielleicht auch irgendwo eine Analogie, wenn es ja auch vielleicht erstmal lächerlich wirkt, finden, mit einem Pferdefuhrwerk. Was passiert mit einem Pferdefuhrwerk? Da sitzt ja auch der Kutscher drauf und der sagt nur quasi rechts, links oder anhalten oder lauf weiter. Was ist, wenn die Pferde durchgehen? Wenn ein Pferd irgendein Radfahrer tritt oder irgendetwas anderes passiert, dann ist ja auch der Kutscher der Schuldige und nicht das Pferd. Ich habe noch kein Pferd im Gefängnis gesehen. Naja, ich war auch noch nicht im Gefängnis. Also irgendwo ist es ja auch in unserem normalen Leben heute schon so, dass eigentlich derjenige die Verantwortung hat, der das Ding in irgendeiner Art führt. Auch wenn das viele Dinge vollkommen allein und selbstständig tut.
Viel interessanter finde ich bei dem Projekt, welche Technologie da drin steckt und wie das realisiert worden ist. Da muss ja mit Abstandsradar, mit Bilderkennung, das muss alles zusammenlaufen, das muss alles in Echtzeit gerechnet werden. Das ist schon eine Riesenherausforderung, was da die auf die Google-Leute zukam und dass die ja anscheinend sehr perfekt gelöst haben.
Also die meisten dieser Roboterautos, die Google da entwickelt, umgebaut und eingesetzt hat, das sind Toyota Prius. Einen Audi TT haben sie und jetzt als neuestes Fahrzeug wohl einen Lexus RX 480h. Das heißt also, man ist nicht auf ein einziges und kein selbstgebasteltes Auto gegangen, sondern auf schon bereits vorhandene Fahrzeuge. Und naja, jetzt müssen wir einfach mal abwarten, was passiert, wann sowas kommt, wie sowas kommt, mit welchen Einschränkungen sowas kommt. Aber wenn ich meinem Auto einfach sage, du fahr mich zur Arbeit und das sagt, nee, du bleibst heute zu Hause, dann hätte ich auch nichts dagegen.
Dann hast du dem Softwerker, der es geschrieben hat, ein paar Mark extra gegeben.
Ja, eine Herausforderung ist jetzt wohl noch, man hat die Fahrzeuge im Winter noch nicht getestet, bei glatten Straßen, bei Eis oder verschneiten Straßen. Ein großes Problem ist dabei, das Erkennen. Wo ist denn jetzt eigentlich die Straße, ja? Da haben wir ja auch massive Probleme. Genauso so Sachen wie Ausschilderung von Baustellen, die ja manchmal abenteuerlich sind. Das muss die Software alles leisten. Und da wird im Moment noch ein bisschen dran geknappert. Aber man ist auf einem guten Weg und man sollte einfach mal suchen unter Google, Roboterauto und Nevada. Da bekommt man jede Menge Hinweise. Aber ich denke, 500.000 Kilometer ist fein.
Das ist schön. Das muss auch mehr als ein Auto sein, die gehen meist dann irgendwann mal kaputt.
Ah ja, gut.
Sagt dir ISO 20.100-2 was?
Nee, ich kann das zwar ausrechnen, aber mir sagt das nichts.
Das ist ein JPEG-Standard. JPEG ist ja bekannt, ja. Das ist an sich das verbreitetste Bildkomprimierungsverfahren, denn unkomprimierte Bilder würden ja sehr, sehr viel Platz wegnehmen. Der Nachteil bei JPEG ist, es kann im Prinzip nur 16 oder maximal 24 Bit Farbtiefe. 24 Bit deswegen, das sind 3x8. Die meisten Digitalbilder werden, auch die Digitalkameras, nehmen jeden Kanal mit 8 Bit auf. Also 256 Helligkeitsstufen hat man zusammen dann für die drei Kanäle 24 Bit. Und damit ist nur eine ganz begrenzte Helligkeitsumfang oder Kontrastumfang darstellbar. Wenn man bedenkt, dass der Mensch so um irgendwas 10.000:1 oder 100.000:1 unterschiedliche Eindrücke wahrnehmen kann. Das kommt etwas auf das geschulte Auge an. Also bei mir wird es eher 10.000 sein. Bei einem Maler sind es dann eher 100.000 Farben.
Meinst du, der kann so viel auflösen?
Ja.
Boah.
Das ist theoretisch sind es 10 hoch 10, die erreichbar wären. Die man nicht messen kann einfach mehr. Und das ist also ein Vielfaches von dem, was eine Kamera kann. Deswegen macht man ja so Tricks, wenn wir mal in unserer TV-Folge 46, da im August 2010 haben wir das schon mal gezeigt, wie so unter HDR-Fotografie, also High Dynamic Range Fotografie,
ja.
Da macht man eins, man nimmt die Kamera und fotografiert die Bilder mit verschiedenen Blenden. Hat also dann einmal die hellen Sachen auflösend, wenn man also zum Beispiel aus einem ganz dunklen Raum in ein Sonnenlicht reinschaut, durch ein Fenster. Geht das mit einer normalen Kamera kaum aufzunehmen. Entweder man sieht draußen nur einen weißen Fleck und sieht dafür den Vordergrund, oder man sieht draußen die wunderschöne Wiese und innen drin ist alles schwarz. Wenn man jetzt aber hergeht und durch alle Blenden, die man hat, Aufnahmen macht, also 5, 6, 7, 8, je nachdem wie viel man braucht, dann gibt es mathematische Verfahren, aus diesen Bildstapeln ein Bild herauszurechnen, das alle Farbtöne wahrnimmt, das alle Helligkeitsstufen wahrnimmt. Dass es nicht mehr 24 Bit ist, sondern dann eventuell 8x24 Bit ist, theoretisch möglich. Das Ganze heißt eben HDR-Fotografie. Viele Bildverarbeitungsprogramme können das heute schon, also ein Photoshop oder PaintShop oder sowas hat das drin als Funktion, dass man die Bilder am besten von einem Stativ macht. Die werden zwar ein bisschen ausgeglichen, dass die gleich sind. Am besten macht man die ja vom Stativ, so eine ganze Serie, lässt das Bildverarbeitungsprogramm darüber und die rechnen dann nach verschiedenen Algorithmen, die es gibt, das raus, was möglich wäre. Jetzt müsstest du natürlich sagen, ist ja schön und gut, aber mein Bildschirm, richtig, der Bildschirm kann das nicht. Deswegen muss man wieder hergehen mit einem Trick aus diesem HDR-Bild, ein LDR, Low Dynamic Range Bild machen, das eben der Bildschirm kann. Dafür gibt es dann wieder Algorithmen, das nennt man sogenanntes Tone Mapping, das im Prinzip die Helligkeitsstufen, die da sind, wieder verdichtet auf diese 24-Bit oder was immer man dazu, 32-Bit, was immer man zur Verfügung hat, um dann da ein spektakuläres Bild draus zu machen. Die haben wir gezeigt, da gibt es wunderschöne Sachen. So, aber warum jetzt die ISO 20.100-2? Das ist eine Normung, um diesen JPEG-Standard HDR-fähig zu machen. JPEG ist normalerweise 16-Bit-Farbtiefe oder 32-Bit-Farbtiefe. Und 2005 hat Microsoft mal angefangen mit dem JPEG XR, beziehungsweise das hieß HD-Foto hieß das, oder Windows Media-Foto hieß das ursprünglich, einfach den Bereich, den Farbbereich zu erweitern, den rechnerischen Farbbereich. War nicht sehr erfolgreich, okay, es war in Vista implementiert, ist in Windows 7 implementiert, aber irgendwann hat Microsoft gesagt, okay, wir stellen das alles der Öffentlichkeit zur Verfügung, wir geben den ganzen Code frei, und da entstand dann eben der JPEG XR-Standard raus, der sowas schon zum Teil kann. Und jetzt wird eben diskutiert, einen JPEG-HDR-Standard zu machen, indem man auch komplette Off-in-JPEG-Kodierung Bilder machen kann. JPEG ist ja ein bisschen kompliziert. Das Bild wird in 4x4 Pixel zerlegt. Mhm. Die werden auf Ähnlichkeit untersucht. Da kann man denn noch einen Algorithmus, das ist dieser Komprimierungsgrad, den man bei Bildbearbeitungsprogrammen einstellen kann. Da werden denn Ähnlichkeiten hergestellt. Und wenn man das denn alles hat, diese 4x4 Pixel, wenn man die dann alle durchgerechnet hat, das ganze Bild, dann geht man her mit einem Huffman, also einem verlustlosen Komprimieren, guckt, welche von diesen kleinen Rechtecken gleich sind und macht dann im Prinzip so etwas ähnlich wie eine ZIP-Kodierung darüber und hat dann eben diese kleinen Daten. Mhm. Das könnte man jetzt auch linear machen, da würden aber die JPEGs ziemlich groß, wenn man die also mit 32 oder 64 Bit Tiefe pro Kanal machen würde. Deswegen geht man her, macht im Prinzip ein Tone Mapping LDR Bild, also ein Bild, das schon runtergerechnet ist wieder, und legt aber parallel dazu nochmal ein Referenzbild rein, in dem die HDR Informationen ganz trickreich versteckt sind. So kann man denn aus diesem JPEG wieder einmal auf einem ganz normalen, abwärtskompatibel ist das Stichwort, wieder auf einem ganz normalen Anzeigeinstrument, sei es nun Rechner oder sei es Tablet-PC oder Smartphone, sich das Bild anzeigen lassen, hat man irgendwann mal ein HDR-fähiges Display oder will das Bild neu berechnen, andere HDR-Stufen oder einen anderen Algorithmus drüber setzen, dann kann man die rauslösen, die beiden Bilder aus dem Referenzbild und dem LDR-Bild, wieder das ursprüngliche HDR herstellen und dann da wieder die Mathematik drüber laufen lassen, bis man wieder ein schönes, spektakuläres Bild hat. Und wenn das Ganze dann irgendwann mal wahrscheinlich nächstes Jahr standardisiert ist, dann ist auch die Hoffnung, dass die Industrie sich da drauf stürzen wird und zum Beispiel sowas direkt in Fotoapparate einbaut und nicht, ich meine, wir haben ja heute schon Fotoapparate, die HDR-Funktion drin haben. Da drückt man auf den Auslöser und tak, 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 klickert die ganzen Sachen automatisch durch. Das sind aber dann immer noch 8 Bilder oder so viel, die müssen hinterher noch berechnet werden. Wenn man diese Komprimierung schon direkt in der Kamera drin hätte, dann hätte man wunderbare HDR-Bilder, also hochauflösende High Dynamic Range Bilder, die man zu Hause sich denn so gestalten könnte, wie man es gerne möchte.
Heinz, während du dieses Verfahren erklärt hast, sind mir Erinnerungen gekommen. Das ist schon über 10 Jahre her. Da habe ich von einem Fraunhofer-Projekt gehört. Die haben eine Kamera entwickelt, wo hinter jedem einzelnen Bildpunkt ein Prozessor saß. Und die waren in der Lage, jeden einzelnen Bildpunkt einzeln zu belichten. Die haben dann Aufnahmen gemacht, die sind aus einem dunklen, unbeleuchteten Tunnel in den strahlenden Sonnenschein hinausgefahren und du konntest den Tunnel taghell sehen und der strahlende Sonnenschein war nicht überstrahlt. Du konntest draußen auch taghell sehen. Das war jetzt natürlich kein reales Bild, weil diese Darstellung unserem Auge vollkommen überlegen war. Genauso auch umgekehrt. Aus dem hellen Sonnenschein in das schwarze Tunnelloch hinein und trotzdem konnte diese Kamera in dem Tunnel sehen. Ich habe dann später nie mehr etwas davon gehört. Ich werde mich mal darum kümmern. Denn das ist ja im Grunde genommen das Gleiche, nur dass hier sofort an der Quelle ein ideales Bild erzeugt werden kann.
Ja, es gab denn noch von Fujitsu, glaube ich, oder von Fuji, gab es einen CCD-Chip, der so ähnlich arbeiten sollte. Den habe ich aber nachher auch, da habe ich Musteraufnahmen von gesehen. Die waren recht beeindruckend, schwarz-weiß waren die. Die war gedacht für Überwachungskameras. Aber der ist mir, da hast du auch recht, der ist mir nie mehr wieder über den Weg gelaufen.
Überwachung fällt mir gerade was ein. Hast du einen Twitter-Account?
Nein.
Was?
Ich habe auch kein Facebook.
Auch nicht?
Nein.
Ja, das ist aber,
ich bin asozial.
Das ist aber jetzt verdächtig. Bist du schon arbeitslos?
Noch nicht. Doch ist der Beitrag ja nicht gesendet worden.
In der letzten Zeit bin ich 2-3 Mal darauf aufmerksam geworden, dass sich in den USA eine vollkommene Schweinerei anbahnt, weil einige Attentäter und Verbrecher bei Twitter und Facebook überhaupt nicht bekannt waren, geht man jetzt dazu über, dass die Leute, die keinen Account haben bei dem Fratzenbuch und bei Twitter oder sonst wo, dass die verdächtig sind. Einige Personalchefs entscheiden sogar gegen Leute. Die werden nicht eingestellt, die bekommen keinen Job, wenn sie nicht ihre Daten, Bilder und sonstigen Kram bei Facebook veröffentlicht haben. Ich meine, wie pervers wird denn eigentlich diese Welt? Wird es jetzt real und richtig, dass, was einige Leute sagen, wieso, ich habe doch nichts zu verbergen, kann doch jeder wissen. Und jeder andere, der sagt, na ja, das ist meine Privatsphäre, das geht auch niemand was an, der ist verdächtig, der wird unter Generalverdacht gestellt. Wird diese Welt jetzt bekloppt oder müssen wir so radikal umdenken, dass wir uns selbst aufgeben müssen, um als normal zu erscheinen? Ich verstehe es nicht.
Ist das nicht auch nur ein Hype? Hoffe ich jedenfalls.
Ja, hoffe ich auch.
Manchmal ist ja der Wunsch der Vater des Gedankens.
Hoffe ich auch, aber es ist ja nun mal wirklich so, dass das immer stärker wird. Und auch bei uns ist es in Deutschland schon so, dass wenn du dich irgendwo bewirbst, die Personalchefs, die gucken nach, ist der bei Facebook, ja, ist der bei Twitter, ist der, hat der ein YouTube-Konto oder sowas, was hat denn der da für Videos drin, was erzählt denn der da für Schweinereien, Schwachsinn, wie ist der politisch eingestellt, wie ist denn der sozial eingestellt, hat der mal was gegen eine Bank gesagt oder gegen die Kirche gesagt oder sonst was, und dann bekommst du eben keinen Job, weißt aber nicht, warum du den nicht bekommst. Nur die Umkehrung ist eben diese Perversion, wenn du nirgends drin bist, dann bekommst du auch keinen. Das ist, wahrscheinlich ist es genauso, ich habe das vor Jahren schon mal in einer anderen Version gehört, dass jemand keinen Kredit bekommen hat, weil er noch nie im Leben ein Darlehen aufgenommen hat, weil er nicht bei Schufa und diesen anderen Firmen, die davon leben, dass sie die Daten anderer Leute sammeln und dann verkaufen, weil er da absolut nicht bekannt war. Und weil er nicht bekannt war, dann hat man eben nicht gesagt, gut, keiner kennt den, also können wir ihm kein Geld geben.
Ja, das ist in den USA schon ganz, ganz lange Jahre üblich, dass man bei der Bank nur dann einen Kredit kriegt, wenn man nachweisen kann, dass man schon mal einen Kredit zurückgezahlt hat. Mhm. Das weiß ich von Freunden, die in den USA wohnen. Die hatten sehr große Schwierigkeiten, die wollten eine Firma aufmachen, hatten sehr große Schwierigkeiten, ihren ersten Kredit zu kriegen. Mhm. Als sie den dann einmal hatten und haben den abbezahlt, war es kein Thema mehr. Mhm.
Also die Welt wird eigentlich immer verrückter, denke ich mir. Also ja. In Deutschland sollen 70-80% der Personalräte oder wie auch immer diese Typen da heißen, die für die Einstellungen zuständig sind, ihre Informationen zum Teil aus diesen öffentlichen sozialen Netzwerken holen.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Ja.
Das ist ja an sich gedacht als Hobby, als Spaß.
Ja.
So ist es ja auch konzipiert, damit man mit Freunden Informationen, Gedanken austauschen kann. Und so ein privater Gedanke, das ist Gesinnungsschnüffelei.
Ja, ist das wirklich, ja. Einfach was, du bist nicht bekannt, du gibst nichts über dich preis, also du musst ein Terrorist sein, dich wollen wir nicht haben, so ungefähr. Ein bisschen übertrieben vielleicht.
Ja, das ist sehr bedenklich.
Ja.
Was kann man dagegen machen?
Oh, ich melde mich bei Facebook an und werde da, was weiß ich, alles veröffentlichen von mir? Nee, lieber verzichte ich auf alles andere. Die können mich mal gern haben. Ich hätte fast noch was anderes gesagt. ja, vor allen Dingen auch, wer da bekannt wird, dass er mit irgendeinem Fake-Account oder sowas drin ist, das ist dann ein Ausschlusskriterium, der bekommt überhaupt keinen Job mehr, weil der ja etwas zu verbergen hat. Nicht nur der hat etwas zu verbergen, der nichts preisgibt, sondern der, der sich getarnt irgendwo reingibt. Und ich meine, Facebook dringt ja nun massiv darauf, dass die Benutzer im Klartext ihre Klarnamen da drin haben. Naja, sollen
ist
sie...
Ja, denn auch für die, ist auch für die Geheimdienste viel einfacher.
Ja, sollen sie machen. Ich spiele bei diesem Spiel nicht mit und ich hoffe, du hast recht, dass das nur ein Hype ist. Aber können wir nicht mal einen Hype auslösen auf unseren Shop? Da sind so viele schöne Sachen drin.
Ja, das wäre doch mal ein guter Hype.
Das denke ich
auch. Der darf auch lange anhalten.
Der darf auch lange anhalten. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die Spender, die auch jetzt in der Sommerpause gespendet haben. Viele Bekannte sind dabei. Jo, und das war's für heute. Ich heb den Daumen hoch und sag
das
tschüss.
Mach ich
bis
auch.
Zum nächsten Mal. In der Hoffnung, dass der Kollege Back dann wieder dabei ist.
Und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.